Einen schönen guten Nachmittag, willkommen beim Katapult TV. Mein Name ist Heinrich Pommer und ich habe die Freude und die Ehre, Sie heute in Hyper-V Fehlober-Clustering einzuführen. Zu Beginn ein paar Folien für die allgemeine Verständlichkeit eines Clusters. Einführung Hyper-V Clustering. Was ist ein Fehlober-Cluster? Fehlober-Cluster bedeutet, wir haben mehrere physische Server, die virtuelle Maschinen beherbergen und diese virtuellen Maschinen sind hochverfügbar. Hochverfügbar bedeutet in diesem Zusammenhang nicht fehlertolerant, sondern einfach, dass diese Maschinen die kurzestmögliche Ausfallszeit haben. Bedeutet, im Unterschied zu fehlertolerant, bei fehlertoleranten Systemen können Systeme ausfallen und es ist ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet. Bei hochverfügbaren Technologien wird bei einem Fehler fällt die Ressource aus, aber es wird in kürzestmöglicher Zeit die Möglichkeit geschaffen, dass die Ressource, in unserem Fall die virtuelle Maschine, wieder läuft und wieder hochverfügbar ist. Ein Cluster besteht prinzipiell aus mehreren physischen Servern, die diesen Workload tragen, die sich gegenseitig ständig überwachen und ständig kontrollieren, ob jeder dieser physischen Server ordnungsgemäß arbeitet. Wir haben bei den Workloads selbst keine Redundanz, das heißt, wenn ein physischer Server aus welchem Grund auch immer ausfällt, so fallen auch die virtuellen Maschinen auf diesem Teil aus, werden aber von einem anderen physischen Server übernommen und dort neu gestartet. Clustering im Windows-Umfeld bedeutet oder lebt nach dem Prinzip Shared Nothing-Prinzip, das heißt, keine Ressource wird von mehreren Teilen gleichzeitig verwendet, sondern ich habe immer Prozessor, Speicher, Storage ist immer einem physischen Server, einem Knoten zugeordnet. Es gibt dann eine kleine Ausnahme mit 2008 R2, zu der werde ich aber später noch zurückkommen. Wie ist die Funktionsweise von einem Cluster? Der schwierige Fall bei einem Cluster ist natürlich zu erkennen, wann ist ein Fehler aufgetreten, wo ist ein Fehler aufgetreten und im Falle zum Beispiel von Kommunikationsstörungen, welcher Teil des Clusters ist fehlerhaft und welcher läuft noch. Im Windows-Umfeld ist das Cluster-Service oder der Clusterbetrieb arbeitet nach dem sogenannten Mehrheitsprinzip. Das heißt, wenn die Mehrheit der Cluster-Teile oder der Teile eines Clusters vorhanden sind, so wird dieser Teil als funktionierender Teil betrachtet, ein anderer Teil als ausgefallener oder nicht funktionierender Teil. Minimal kann ein Cluster bestehen aus zwei physischen Servern und einem gemeinsamen Storage. Auf dem gemeinsamen Storage liegen die Workloads, liegen die Festplatten der virtuellen Maschinen in unserem Fall für Hyper-V und zusätzlich die Konfigurationen. Bei einem Zwei-Knoten-Cluster muss ein Knoten natürlich den anderen überwachen und sagen, wann ist er ausgefallen, wie kann ich eine Mehrheit herstellen. Für meine Mehrheit deklarieren zu können, brauche ich eine ungerade Anzahl an Elementen. Aus diesem Grund gibt es bei einem Zwei-Node-Cluster oder bei einem Zwei-Knoten-Cluster zusätzlich das sogenannte Quorum, ein Teil auf dem gemeinsamen Storage, der einem der beiden Knoten zugeordnet ist, der ebenfalls die Cluster-Konfiguration in Dateiform beherbergt. Das heißt, wenn ein Teil, ein Knoten auf das Quorum zugreifen kann, so stellt dieser den funktionierenden Teil des Clusters dar. Kann er der Knoten zusätzlich natürlich noch mit dem zweiten physischen Server via Netzwerk kommunizieren, so ist der Cluster komplett funktionsfähig. Fällt ein Knoten aus oder verliert ein Knoten die Kommunikation zum anderen, dann liegt es am Quorum, ob er jetzt sich selbst als den funktionierenden Teil betrachtet oder der ausgefallen ist. Aufgrund der Grundlage der ungeraden Anzahl von Elementen habe ich bei einem Drei-Knoten-Cluster, sprich einem Cluster aus drei physischen Servern, keine Notwendigkeit für ein Quorum, denn sobald zwei Server miteinander kommunizieren können, bilden sie die Mehrheit und bilden so den Cluster. Das Spiel geht dann weiter, mit vier Knoten brauche ich wieder ein Quorum. Bei vier Knoten mit Quorum habe ich eine Mehrheit, wenn zwei Server mit dem Quorum kommunizieren können oder wenn drei Knoten untereinander kommunizieren können. Dementsprechend fünf Knoten, wieder eine ungerade Anzahl, kein Quorum. Die maximale Anzahl der möglichen Knoten bei Windows Server 2008 R2 ist 16 Knoten. Was passiert im Fehlerfall oder welche Fehlerfälle werden erkannt? Einfachster Fehlerfall, physischer Ausfall eines Servers, wird von den anderen Knoten oder von einem der anderen Knoten erkannt, dass die Kommunikation zu diesem Server unterbrochen ist, wird im Cluster-Service, in der Cluster-Konfiguration als defekt markiert und sämtliche Workloads, die dieser physische Server hatte, sämtliche virtuelle Maschinen, werden verschoben, werden von anderen Knoten übernommen und werden dort neu gestartet. Selbe passiert auch, wenn der physische Server nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren kann, tritt derselbe Fehlerfall auf und die Last, die virtuellen Maschinen, werden übernommen. Der schwierigste oder der schlimmste Fall, der bei einem Cluster vorkommen kann, ist, wenn das gemeinsame Storage, das heißt der Teil, wo die Festplatten und Konfigurationen der virtuellen Maschinen liegen, ausfällt. Aufgrund dessen, dass der nur einmal vorhanden ist, muss dort für Fehlertoleranz gesorgt werden. Das heißt, es ist dringend empfohlen, den gemeinsamen Storage hochredundant aufzubauen, bedeutet auf dem Storage, auf der Festplattenebene ein RAID-System, möglicherweise redundante Controller, redundante SAN-Switches oder ähnliches. Aus welchen Komponenten besteht ein Cluster oder welche Komponenten sind nötig für den Cluster? Selbstverständlich für die Knoten die einzelnen physischen Server. Zur Kommunikation der Maschinen mit der Außenwelt eine LAN-Verbindung. Zusätzlich aus Redundanzgründen, nicht notwendig, aber dringendst empfohlen, eine eigene LAN-Verbindung der Clusterknoten untereinander, ein sogenanntes Cluster-LAN. Früher hat man auch Heartbeat-LAN dazu gesagt, wird aber inzwischen für mehrere Zwecke verwendet. Das heißt, eine zusätzliche LAN-Verbindung, ein zusätzliches Netzwerk, welches nur für die Kommunikation der Clusterknoten untereinander nötig ist. Wenn dieses ausfällt, dann kann der Cluster auch auf die externe LAN-Verbindung ausweichen und über die externe LAN-Verbindung mit untereinander kommunizieren. Aus dem Grund, dass das redundant sein sollte, ist dann natürlich zu beachten, dass das auch auf Switch-Ebene redundant sein sollte. Sprich, ich sollte einen zweiten Switcher einfach für das Cluster-LAN verwenden. In einem Zweiknoten-Cluster ist das einfachste eine direkte zusätzliche Verbindung zwischen den Knoten. Zusätzlich ist empfohlen, netzwerkmäßig eine dritte Netzwerkverbindung, sprich eine dritte Netzwerkkarte in jedem physischen Server zu haben, der rein für die Kommunikation der virtuellen Maschinen verwendet wird. Zusätzlich brauche ich für einen Cluster ein gemeinsames Storage, ein Storage Array Network auf Basis Fiber Channel, SAS oder iSCSI oder ähnlichen Technologien. Das heißt ein Storage, wo mehrere Rechner darauf zugreifen können und die einzelnen Knoten den Speicher jeweils für sich reservieren können. Weiters benötige ich die Hyper-V-Rolle auf jedem physischen Server, die Virtualisierungsschicht von Windows Server 2008 R2 und das sogenannte Cluster-Service. Sehen wir uns das gleich live an. Ich habe hier einen kleinen Cluster aus zwei Knoten aufgebaut, zweimal Windows Server 2008 R2 mit Service Pack 1. Die Hyper-V-Schicht wird installiert über eine Rolle, Hyper-V-Rolle und Hyper-V-Manager. Ich habe hier das Management für beide Clusterknoten eingebunden. Wir sehen hier die Virtualisierungsschicht. Wichtig zu wissen ist, dass die Cluster-Schicht oder das Clustering nur die virtuellen Maschinen betrifft und nicht die Virtualisierungsschicht. Was bedeutet das im Detail oder wo liegt da der Haken? Beim virtuellen Netzwerk. Das virtuelle Netzwerk selbst muss auf beiden Clusterknoten gleich konfiguriert sein, muss den gleichen Namen haben. Sprich, wenn eine Maschine von einem Knoten auf den anderen verschoben wird, muss es dort dieselbe Virtualisierungsplattform, dieselbe Einstellungen und Umgebung vorfinden. Sprich, dieses virtuelle Netzwerk, was gebildet wird für die virtuellen Maschinen, muss auf beiden Knoten gleich heißen. Zusätzlich wird die Hochverfügbarkeit, das Failover-Clustering als Feature installiert, einfach über Features, Add Feature und entsprechend Failover-Clustering installieren auf allen Knoten, bevor ich den Cluster dann effektiv erst aufbaue. Um den Cluster aufzubauen, kann man in dem Feature einen Cluster kreieren. Er wird dann durch einen Assistenten geführt, kann in dem Assistenten die einzelnen Serverknoten auswählen, die man für diesen Cluster verwenden will, und wird anschließend aufgefordert, einen Test durchlaufen zu lassen. Der Test beinhaltet sämtliche Elemente, sämtliche Hardware- und Softwarekomponenten dieser Server und überprüft, ob ein Clustering in dieser Hardware-Konfiguration möglich ist. Ich habe einen Test durchlaufen lassen, eine Validierung durchgeführt, um einen Eindruck zu erhalten, was alles getestet wird. Wir haben die grundsätzliche Konfiguration, wir haben das Inventory, sprich die Ausstattung, die Softwareausstattung der beiden physischen Server. Es wird überprüft, ob auf beiden Maschinen dieselbe Windows-Version läuft, ob dasselbe Batch-Level vorhanden ist, ob dasselbe Service-Pack-Level vorhanden ist. Es wird das Netzwerk entsprechend überprüft, wie viele Netzwerke habe ich, welches Netzwerk ist dazu geeignet für eine interne Kommunikation, welches Netzwerk ist geeignet für eine externe Kommunikation. Und ein ganz wichtiger Teil, es wird das Storage überprüft. Hier werden die einzelnen Loons, die einzelnen logischen Einheiten zwischen den Servern gemountet, wird versucht, sie online zu nehmen, entsprechend zu reservieren und zu sehen, ob die Technologie des Clusterings in diesem Hardware-Environment funktioniert. Der Cluster-Bericht, der Validation-Report, ist entsprechend lang. Wir brauchen auch hier nicht im Detail durchgehen. Es sei nur gesagt, Sie sollten den Cluster nur dann kreieren, wenn Sie wirklich überall ein grünes Hackerl haben. Wenn Sie das ignorieren, dann sollten Sie genau wissen, was Sie tun. Es ist stark empfohlen, hier wirklich zu schauen, dass alles grün ist. Sobald man den Cluster angelegt hat, bekommt der Cluster auch einen eigenen Namen und eine eigene IP-Adresse, die rein für Managementzwecke beim Hyper-V-Clustering verwendet wird. Cluster selbst kann auch für andere Anwendungen oder für andere Services verwendet werden. Es ist aber dringend empfohlen, wenn man Clustering für virtuelle Maschinen für Hyper-V einsetzt, diese ausschließlich bei Hyper-V zu belassen und keine anderen Services in den Cluster einzufügen. Sobald wir den Cluster kreiert haben, sehen wir die Komponenten des Clusters. Das heißt, ich beginne beim Netzwerk. Wir haben hier unsere zwei Netzwerke. Ein Netzwerk, Cluster Netzwerk 1, rein für die interne Verwendung. Das zweite Netzwerk enabled, sprich dieses Netzwerk ist auch gleichzeitig das externe Netzwerk. Die beiden Netzwerke liegen in unterschiedlichen IP-Ranges. Das interne Netzwerk liegt bei uns in einer 10.10.10 Range. Und das Cluster Netzwerk 2, das externe Netzwerk, liegt in einer 192.168 Range. Das heißt, zwei unterschiedliche Subnetze, zwei Netzwerke aus Redundanzgründen. In den Eigenschaften der einzelnen Netzwerke können wir dann noch definieren, ob dieses Netzwerk für die Cluster-Kommunikation verwendet wird oder nicht. Für den Fall in komplizierteren Umgebungen könnte es auch durchaus sein, dass der Cluster-Assistent oder der Cluster-Service mehrere Netzwerke findet, diese in den Cluster integriert und ich aber nicht alle diese Netzwerke verwenden will, um die Cluster-Kommunikation auch darüber abzuwickeln. Kann ich die einzelnen Netzwerke auch im Falle des Falles abschalten und abhängig von dieser Checkbox unterscheidet sich das Netzwerk von einem rein internen Netzwerk zu einem normalen öffentlichen LAN-Netzwerk. Nächste Komponente, die einzelnen Knoten. Wie gesagt, wir haben hier einen 2-Node-Cluster aufgebaut, sprich ich habe zwei Server, beide Server up and running. Sobald ich auf diese Server verweise, sehe ich auch schon die virtuellen Maschinen, die in unserem Environment hier auf diesem Knoten laufen, beziehungsweise auf dem jeweils anderen Knoten laufen. Ich kann hier die Services, das Cluster Service der einzelnen Knoten für Servicezwecke beenden, kann diese Knoten natürlich auch aus dem Cluster entfernen, wenn die Hardware ausgetauscht wird. Nächster Punkt, Storage. Wir haben hier unser Quorum. Das Quorum muss natürlich vorher angelegt werden. Empfohlene Größe ist so klein wie möglich. Es wird kaum Platz verbraucht. 500 Megabyte bis 1 Gigabyte reichen im Normalfall durchaus aus. Diese kleinste Disk sollte von bevor ich den Cluster anlege bereits vorhanden sein. Der Assistent nimmt automatisch die kleinste verfügbare Disk als Quorum. Wenn ich an das Quorum nicht denke, dann wird möglicherweise eine Platte, die ich für meinen Workload vorbereitet habe, verwendet. Das kann ich natürlich entsprechend in der Konfiguration später auch noch ändern. Die Quorum-Disk ist sonst für keine Services verfügbar oder ist für keine anderen Workloads verwendbar und sollte auch nicht verwendet werden. Zusätzlich haben wir hier unser normales Storage. Sie sehen auch darunter den Cluster Shared Volume. Was Cluster Shared Volume sind, zu dem komme ich dann noch später. Ein normaler Storage, den ich in einen Cluster einbinde, hat einen Laufwerksbuchstaben, in unserem Fall K. Der Laufwerksbuchstaben muss auf beiden Knoten oder auf allen Knoten, auf allen zur Verfügung stehenden Knoten dasselbe sein und wird von den Services entsprechend über diesen Laufwerksbuchstaben angesprochen. Jede dieser Ressourcen hat natürlich einen derzeitigen Besitzer. Das heißt, das Laufwerk K wird zum Beispiel auf dem Server SA3 verwendet oder ist der Besitzer. Das Quorum ist momentan auf dem anderen Knoten verfügbar. Wie gesagt, Shared Nothing Prinzip. Jeder dieser Loons wird nur zu einem Zeitpunkt nur von jeweils einem Knoten verwendet. Man kann es natürlich dann entsprechend umfallen, verschieben auf den anderen Knoten, je nach persönlichen Präferenzen. die richtigen Workloads, die Services und Applications sind die virtuellen Maschinen. Ich habe gesprochen, das Clustering kann man prinzipiell auch noch für andere Technologien verwenden, für andere Server-Technologien, für andere Server-Services, Print-Server, File-Server, ähnliches verwenden. Wie gesagt, wenn Sie Hyper-V-Cluster aufbauen, dringend empfohlen, ausschließlich diesen Cluster für die Hyper-V-Rolle zu verwenden und keine zusätzlichen Services darauf zu verwenden. Mit dem Shared-Nothing-Prinzip, mit dem Storage und dem Laufwerk K ergibt sich ein Problem, wenn ich ein großes Storage zur Verfügung habe und auf diesem Storage mehrere virtuelle Maschinen hinterlegen will. Sprich, ich verwende auf dem Laufwerk K mehrere VHD-Files, mehrere virtuelle Maschinen und möchte diese hoch verfügbar machen. Wenn ich nach dem Shared-Nothing-Prinzip arbeite, können somit auch alle virtuellen Maschinen nur auf einem Knoten laufen. Das heißt, würde eine dieser Maschinen ausfallen oder würde ich eine dieser Maschinen verschieben wollen, so wäre das einzeln nicht möglich, da die Storage-Ressource, die Festplattenressource nur von einem Knoten jeweils verwendet werden kann. Mit Windows Server 2008 R2 wurde aus diesem Grund das Cluster Shared Volume eingeführt. Cluster Shared Volume bedeutet, dass die LUN, sprich die Festplatte, die Logical Unit, das Storage von mehreren Knoten gleichzeitig verwendet werden kann. Wie kann ich das konfigurieren? Grundsätzlich muss ich Cluster Shared Volumes im Cluster Manager einschalten über Enable Cluster Shared Volumes kann ich die Verwendung von Cluster Shared Volumes für meinen Cluster erlauben. Sobald ich dieses für den Cluster konfiguriert habe, habe ich zusätzlich den Punkt Cluster Shared Volumes und kann in diesem Cluster Shared Volume über Add Storage bestehenden Storage, der bisher herkömmlich verwendet wurde, einfach durch Markieren hinzufügen und meinem Cluster Shared Volume Space zur Verfügung zu stellen. Was sind die Besonderheiten von einem Cluster Shared Volume Space? Cluster Shared Volume haben kein Laufwerksbuchstaben mehr, sondern werden in das Laufwerk C gemappt unter dem Verzeichnis Cluster Storage. Das heißt, wenn ich jetzt auf Laufwerk C Cluster Storage und hier werden die beiden Volumes, die wir in unserem Cluster hier zur Verfügung haben, hineingemappt und darunter dann entsprechend die Maschinen abgelegt. Inwieweit widersprechen die Cluster Shared Volumes dem Shared Nothing Prinzip? Sie widersprechen dem gar nicht. Das Shared Nothing Prinzip wird nur heruntergebrochen auf die einzelne virtuelle Maschine. Das heißt, auf die Konfiguration und auf die Festplatte der einzelnen virtuellen Maschinen, die sich in diesem Ordner befinden, können jeweils auch nur ein Knoten zugreifen. Auf die Disk im Gesamten können alle Knoten zugreifen, jedoch auf die virtuellen Maschinen jeweils nur einen Knoten. Sprich, die Arbitrierung der Dateien wurde von LUN-Ebene auf Dateiebene heruntergebrochen. Eine kleine Folie dazu. Cluster Shared Volumes bieten mehrere Vorteile. Ich kann einen großen Storage verwenden und kann von mehreren Knoten darauf zugreifen. Alle Server sehen das gleiche Volume, sehen es an derselben Position, eben unter C Cluster Storage. Ein leichtes Setup, wir haben gesehen, es ist nur notwendig, Cluster Shared Volumes prinzipiell zu enablen. Und ich habe dadurch eben die Möglichkeit, einen großen Datastore für mehrere virtuelle Maschinen zu verwenden. Diese Funktion der Cluster Shared Volumes ist aber im Bereich des Clusterings ausschließlich für die Verwendung von Hyper-V supported. Das bedeutet, versuchen Sie nicht, auf einem Cluster Shared Volume einen File-Server oder einen File-Share zu betreiben. Da wird ganz garantiert, wird es zu korrupten Daten kommen. Über die Cluster Shared Volumes ist aber natürlich auch gibt es auch Nachteile. Es gibt Dinge zu beachten, vor allem bei der Sicherung der virtuellen Maschinen. Wenn ich virtuelle Maschinen sichere, so kann die Sicherung nur von dem derzeitigen Inhaber des Cluster Shared Volumes durchgeführt werden. Das heißt, wenn ich eine Sicherung virtueller Maschinen aufgrund von Volume Shadow Copy Services durchführen will, kann dies nur von dem derzeitigen Besitzer des Cluster Shared Volumes dargestellt werden. Jedes Cluster Shared Volumes hat einen derzeitigen Besitzer. Hier unsere beiden Volumes und deren jeweiligen Besitzer. Was passiert mit den virtuellen Maschinen, die auf anderen physischen Knoten laufen, während ein Backup gezogen wird oder während ein exklusiver Zugriff durch den Besitzer durchgeführt wird? Es wird die Kommunikation der virtuellen Maschinen nicht mehr direkt über das SAN-Netz betrieben, sondern umgeleitet über Ethernet auf den Besitzer des Knotens und der führt dann alleine sämtlichen Zugriffe auf den Storage durch. Das bedeutet, im Normalbetrieb kommunizieren alle Knoten direkt mit dem Storage, im Backup-Betrieb wird die Kommunikation ausschließlich von dem derzeitigen Besitzer durchgeführt. Ich kann diesen Zustand auch manuell herstellen, indem man in den Eigenschaften umgeleiteter Zugriff aktiviert. Gut, das waren die Komponenten des Hyper-V-Clusterings. Wie geht man jetzt mit virtuellen Maschinen um? Wie legt man virtuelle Maschinen an? Ich habe die Möglichkeit, hochverfügbare Maschinen, neue Maschinen direkt im Cluster Manager zu erstellen. Ich kann hier sagen, neue virtuelle Maschine, suche mir einmal einen vorzugsweise einen Host aus, auf dem ich eine virtuelle Maschine anlegen will. Gebe dort meine entsprechende Parameter an. Wähle als Speicherort für die virtuelle Maschine natürlich einen Bereich im Cluster Storage, sprich einen Bereich, der im gemeinsamen Storage liegt. Kann Memory angeben, mein Netzwerk, Festplatte und habe diese virtuelle Maschine angelegt und dieses ist sofort hochverfügbar. Hochverfügbar bedeutet, sie kann auf beiden Knoten gestartet werden und im Fehlerfall wird sie automatisch von dem anderen Knoten übernommen. Wie kann ich das mit bestehenden Maschinen, wie kann ich bestehende Maschinen konfigurieren, dass sie hochverfügbar sind? Ich habe hier im Volume 1 vom Cluster Storage eine virtuelle Maschine, die noch nicht hochverfügbar ist. Diese virtuelle Maschine wurde von einem anderen Rechner exportiert und hier an diese Stelle kopiert. Meine ersten Schritte sind, ich importiere diese Maschine in mein Hyper-V-System. Kann ich einfach sagen auf Importmaschine, gebe wieder den Speicherort an, wo die Maschine zu finden ist. Das Warning, was ich hier bekomme, ist wahrscheinlich, oder es ist in diesem Fall, dass ein falsches Netzwerk eingetragen war der Maschine, bei dieser Maschine. Das ist kein Problem, wir können unser internes Netzwerk verwenden. Und nun habe ich die virtuelle Maschine in die Hyper-V-Rolle importiert. Ich habe sie aber noch nicht hoch verfügbar gemacht. Sie ist jetzt nur auf einem Knoten verfügbar. Sobald ich eine bestehende virtuelle Maschine nun hoch verfügbar machen will, muss ich sie im Cluster Manager noch einmal konfigurieren. Über Configure Service or Application wähle ich aus eine bestehende virtuelle Maschine. Zu diesem Zeitpunkt werden alle Knoten durchsucht nach virtuellen Maschinen, die in der Hyper-V-Rolle vermerkt sind, die noch nicht hoch verfügbar gemacht wurden. Wähle diese Maschine aus und beende den Assistenten. Bekomme dann auch entsprechend einen Report, dass diese Maschine nun ebenfalls hoch verfügbar gemacht wurde mit Erfolg. Und sehe diese Maschine auch in meinem Cluster Manager. Welche Komponenten der virtuellen Maschinen kann ich im Cluster Manager konfigurieren? Ich habe die üblichen Möglichkeiten natürlich, die Maschinen zu starten, zu stoppen oder mich mit ihnen zu verbinden. Ich kann zusätzlich die Eigenschaften der virtuellen Maschinen direkt aus dem Cluster Manager einstellen, die Eigenschaften wie Speicher, Anzahl der Prozessoren oder ähnliches. Und ich habe zusätzlich die Möglichkeiten, Cluster-Eigenschaften zu definieren. Cluster-Eigenschaften bedeutet, welcher der vorzugsweise Besitzer dieser Maschine ist oder der vorzugsweise Host dieser Maschine ist. Beziehungsweise in den erweiterten Eigenschaften der einzelnen Einstellungen könnte ich auch feststellen, welche die möglichen Besitzer der Maschine sind. Über diese Einstellungen ist es möglich festzulegen, dass ich in einem größeren Umfeld, wenn ich mehr Clusterknoten habe, 5, 6, 10, dass nicht gewisse virtuelle Maschinen nur auf gewissen physischen Maschinen laufen oder dass ich zum Beispiel zwei virtuelle Maschinen nicht auf einem und demselben physischen Maschinen laufen lassen will. Wenn zum Beispiel zwei Datenbankserver replizieren und ich dadurch Redundanz habe, dann könnte das durchaus Sinn machen, diese Einstellungen zu ändern und entsprechend zu verhindern, dass beide Maschinen auf einem physischen Host liegen. Ein anderer Grund könnte sein, über das Thema Backup bei Shared Volumes, Cluster Shared Volumes, dass ich meine Cluster Shared Volumes einem vorzugsweisen Besitzer zuweise und die virtuellen Maschinen auf diesem Cluster Shared Volume demselben Besitzer zuweisen. So habe ich die beiden Dinge immer auf einem Knoten und kann dort sichern und weiß, dass während der Zeit der Sicherung kein umgeleiteter Zugriff stattfindet. Wie kann man jetzt noch Maschinen zwischen den Knoten verschieben? Ich kann natürlich im ausgeschalteten Zustand die Maschine verschieben und einfach sagen, auf eine andere Maschine verschieben. Move Virtual Machine zum jeweils anderen Host. Ich habe aber auch die Möglichkeit mit Windows Server 2008 R2 die Möglichkeit einer sogenannten Live Migration oder einer Quick Migration. Bei einer virtuellen Maschine habe ich sowohl die Punkte Quick Migration als auch Live Migration. Was tun die beiden Dinge? Dazu kurz die Folien. Bei Quick Migration wird die Maschine in einem Safe Mode gefahren, sprich, sie wird in ihrem momentanen Zustand gespeichert. der Hauptspeicher der virtuellen Maschine wird in eine Datei geschrieben, die Maschine wird beendet, wird auf dem Zielserver neu erzeugt und dort wieder gestartet. Zweite Möglichkeit, Live Migration, das heißt Migration im Betrieb. Hier funktioniert erst ab Windows Server 2008 R2. In diesem Modus oder bei dieser Möglichkeit wird der Hauptspeicher der Maschine synchronisiert, das heißt, der Hauptspeicher der virtuellen Maschine wird von einem Knoten auf den anderen Knoten übertragen in einem iterativen Prozess, wenn fast der komplette Speicher übertragen wurde oder wenn die Übertragung dann die Änderungen klein genug sind, wird die Maschine kurz angehalten, wird vom Zielknoten übernommen und dort fortgesetzt. Zeitpunkt oder wie lange ist die Unterbrechung? Die Unterbrechung ist an und für sich nur wenige Millisekunden. Zu bedenken ist, es geht ein Netzwerkpaket verloren, da die virtuelle Maschine plötzlich auf einem anderen Switchboard unter einer anderen MAC-Adresse vom Switch oder einem anderen Switch-Ausgang erreichbar ist. Aus diesem Grund geht ein Netzwerkpaket verloren, wo diese Umschaltung erkannt wird. Im normalen TCP-Verkehr ist das kein Nachteil. Wenn man einen Ping laufen lässt, dann würde ein Ping verloren gehen. Wie sieht diese Live Migration aus? Ich kann sagen, diese Maschine möchte ich live migrieren zu dem zweiten Knoten. Hier wird einmal überprüft, in welchem Zustand ist die virtuelle Maschine. Es muss natürlich das Cluster Service Kontakt zur virtuellen Maschine aufnehmen, zu den Integration Components. Zu dem ersten Zeitpunkt wird jetzt die virtuelle Maschine am Zielhost angelegt. Dann beginnt die Übertragung des Speichers, das Kopieren des Speichers. Dieser Speicher wird über das Cluster LAN übertragen, das heißt vorzugsweise über das Netzwerk mit der internen Kommunikation. Und dort werden die Daten übertragen und dann entsprechend die Maschine auf dem Zielserver gespeichert. Der Vorgang selbst kann je nach Auslastung durchaus eine Zeit dauern, bis der komplette Speicher kopiert wird. Wie schaut es mit der Kompatibilität aus der Knoten untereinander? Es muss natürlich gewährleistet sein, dass die Rechner, die physischen Rechner, sehr ähnlich, wenn nicht gleiches Modell sind. Für Live Migration ist es unbedingt erforderlich, dass dieselbe Prozessorarchitektur zur Verfügung stellt, sprich entweder auf beiden Knoten Intel oder auf beiden Knoten AMD Prozessoren. Eine Live Migration zwischen den Technologien ist nicht möglich. Zusätzlich sollten die Prozessoren natürlich auch noch die gleichen Features beinhalten oder die gleichen Features haben, damit diese Live-Migration möglich ist. Wir haben jetzt gesehen, der Server wurde übernommen und läuft jetzt auf dem anderen Host. Zu den Prozessoren, wenn die Prozessoren unterschiedlicher Typen sind, sprich unterschiedliche Generationen haben und unterschiedliche Features haben, so habe ich die Möglichkeit, in den Settings der virtuellen Maschine einen sogenannten Kompatibilitätsmodus einzustellen. Über diese Checkbox, die im laufenden Betrieb natürlich ausgegraut ist. Hier wird auf ein Minimum der Prozessor-Features zurückgeschalten, sodass eine Live-Migration zwischen den Maschinen auf jeden Fall möglich ist. Mit welchen Windows-Versionen ist Clustering, Hyper-V-Clustering möglich? Hyper-V selbst ist eine Rolle jedes Windows-Servers, sprich Standard, Enterprise und Data Center. Das Feature Clustering ist aber allerdings erst ab der Enterprise-Version verfügbar. Das heißt, um zum Aufbau von einem Hyper-V-Failover-Cluster benötige ich ab der Enterprise-Version von Windows Server 2008 R2. Zusätzlich auch eine Gratis-Variante, Hyper-V Server 2008 R2, die eigenständige Hyper-V-Rolle, die als Standalone verfügbar ist, gratis verfügbar ist im Web. Diese basiert technologisch auf der Enterprise-Version und ist dadurch ebenfalls clustertauglich. Ist dadurch ebenfalls clustertauglich und Sie können entsprechend mit dieser Gratis-Technologie ebenfalls einen Cluster aufbauen. Soweit zur Einführung vom Hyper-V-Cluster. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für Sie dabei und freue mich auf den nächsten Webcast und auf Ihren Besuch. Danke.